Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zu Stimmkontor Ungefiltert und zu unserer Special-Folge hier zum ME/CFS Awareness Month. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dieses wichtige Thema in deinen Alltag lässt. Heute habe ich auch wieder eine ganz besondere Gästin eingeladen. Schön, dass du da bist, liebe Dana Germann.
Hallo, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Unter unserem Podcast könnt ihr natürlich jederzeit mitdiskutieren, teilen, liken, kritische Kommentare hinterlassen, damit wir an eurer Meinung teilhaben können. Legen wir los. Dana, als ich den ME/CFS Awareness Month hier für Stimmkontor ungefiltert geplant habe, war mir absolut klar, ich kann nicht nur meine Perspektive mitbringen, ich möchte Perspektive von Betroffenen, von Angehörigen, aber natürlich auch von Multiplikatoren da draußen haben. Und ich kenne dich ja von deinem Instagram-Auftritt und den Stories, die du teilst, der Arbeit, die du machst, ja schon, ich glaube schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Aber für die, die noch nicht wissen, wer du eigentlich bist, was müssen wir eigentlich über Dana Germann wissen? Und was ist deine Arbeit mit ME/CFS?
Genau, was man über mich wissen darf, ist, ich bin freie Dozentin für Atem- und Mentaltraining, seit über 8 Jahren mittlerweile, seit über 20 Jahren Physiotherapeutin. Und durch die Pandemie bin ich eben auf das Krankheitsbild ME/CFS zusätzlich aufmerksam geworden und dadurch, dass in der Pandemie auch ganz, ganz viel Wissen zur Verfügung gestellt wurde, weil auch Wissenschaft einfach viel mehr geteilt wurde, so habe ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass es wie viele andere chronische Erkrankungen auch eine Erkrankung ist, die nicht gesehen wird und nicht gefördert wird. Und deshalb war es mir ein Anliegen, wie bei vielen anderen Sachen auch, wie bei auch bei Atemwegserkrankungen auch, dass man die Krankheit sichtbar macht. So, und gerade als Dozentin kann man da sehr gut greifen, weil man ja eben andere Therapeutinnen da drin schulen kann, sozusagen mehr über Krankheiten kennenzulernen und den Umgang damit, damit es auch in der breiten Praxis eben mehr Anklang findet und auch wir in unseren Therapien verstehen dürfen, dass wir mehr auf Menschen und ihre Geschichten eingehen dürfen und sozusagen auch die Wahrheiten unserer Patientinnen richtig erkennen und diese nicht absprechen. Und das ist dementsprechend so ein Herzensthema von mir. Ich möchte gerade diese Ungerechtigkeiten gemeinsam überwinden, indem ich Räume schaffe, wo zugehört werden kann, wo Therapeutinnen sozusagen ihre eigene Arbeit erkennen und auch sehen, dass mit wenigen Mitteln schon Unterstützung da ist. Weil ganz oft ist ja auch das, dass sie das Gefühl haben, ihren Patienten nicht ausreichend gerecht werden zu können. Die Frage ist aber auch da, in welchen Dingen können wir für Gerechtigkeit sorgen und wo können wir aber ansonsten noch zusätzlich unsere Stimme erheben. Und deshalb nutze ich das in meinen Seminaren, ob online oder offline oder eben natürlich auch über Social Media.
Cool. Also erstmal total spannend, das zu hören, das zu verfolgen. Jetzt verbindet uns ja nicht nur Instagram, sondern auch so zwei Arbeitsschwerpunkte, einmal ME/CFS, neuroimmunologische Erkrankung und natürlich die Atemtherapie. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zur Atemtherapie machen, weil das müsst ihr mal wissen, also wer mich vielleicht kennt aus Kursen oder aus der Arbeit, weiß, ich habe unheimliche Leidenschaft zur Atemphysiotherapie und Atemtherapie grundsätzlich. Und erlebe da draußen, dass die KollegInnen erstmal überzeugt werden müssen, dass Atemtherapie doch ziemlich cool sein kann. War das bei dir schon in der Ausbildung so, dass du gesagt hast, oh Mensch, Atemtherapie finde ich interessant? Oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, dich diesem, wie ich finde, total spannenden Thema zu widmen?
So, schön, dass du es ansprichst. Also in der Ausbildung bei mir selber war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ja, kann man machen, muss man nicht. So, weil es aber auch nicht so vermittelt wurde, dass ich verstanden habe, worum es geht und was da alles mit reinspielt. Und ich grundsätzlich erstmal in ganz andere Richtungen wollte. Ich wollte mehr in die neurologische Richtung, wollte Hobby und Beruf verbinden, habe auch die Hypotherapie-Ausbildung gemacht, also für therapeutisches Reiten, und wollte in die Richtung. So, dann hat sich das aber beruflich ergeben, dass ich an eine Reha-Klinik hier in Fallingbostel gekommen bin, die gerade auf Atmung spezialisiert war, die ganz viel auch mit der MAH zusammengearbeitet hat, wo wir Patientinnen betreut haben mit Vor- und Nach-Lungentransplantation. So, und so da bin ich sozusagen durch die Arbeit mit den Therapeuten, die da waren, und dann durch die Schulungen, die ich gemacht habe und Weiterbildung, einfach viel mehr in dieses Thema eingetaucht und habe festgestellt, oh, so, warum hat das vorher noch nie einer so erzählt und gemacht? Und habe dann zum Beispiel auch die Ausbildung in der reflektorischen Atemtherapie angefangen und relativ schnell auch dann nachher in die Ausbildung zur Dozentin und bin dann zusätzlich aber auch durch die Arbeit da mit vier Kolleginnen, ein Mann habe ich dann dabei, ausgetreten und haben darüber hinaus ein anderes weiterführendes Konzept entwickelt der zentralen Atemregulation, wo es einfach auch darum geht, so Atmung und die Arbeit von unserem Hauptatemmuskel Diaphragma so mehr in den Mittelpunkt und in den Fokus zu stellen. Aber es ist wirklich so, dass mir das in der Ausbildung noch nicht bewusst war, sondern erst über die Jahre hinweg. Und ich habe das Besuche, was ich immer noch sehr, sehr gerne mache, auch von anderen Kolleginnen, dass ich immer wieder Aha-Momente habe und denke, ah, stimmt, so daran könnte ich auch noch denken, so, weil es so, so komplex ist, aber Atmung ist eben sehr, sehr vielschichtig und spricht halt so viele Systeme an und deshalb kann es gar nicht weggedacht werden.
Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich finde, da sind so viele Menschen, die davon profitieren. Ne? Also wenn wir jetzt mal an die Atemwegserkrankten denken, wenn wir an Menschen mit neurologischen Bewegungserkrankungen denken, die ganzen geriatrischen, also ein großes Thema und natürlich auch Patienten mit neuroimmunologischen Störungen, Patientinnen mit Energiekrisen. Also ganz, ganz toll. Also es ist schön, das zu verfolgen, deine Leidenschaft zu sehen und alle jetzt schon mal, wenn ihr da neugierig seid, auf Dana einfach mal in die Shownotes schauen. Da ist alles verlinkt, Website und natürlich den Instagram-Account, den ich sehr empfehlen kann. Da gibt es auch immer viele Infotainments, die sehr, sehr viel auch Impulse geben für den Alltag, weil Atemtherapie muss nicht nur bei Menschen mit Erkrankungen wichtig sein. Dana zeigt ja auch ganz viel für Menschen so im Alltag. Ne? Was kann mir das sonst auch bringen? Total spannend.
Auch da finde ich es immer wichtig, so alles, was wir weitergeben für Patienten oder unsere Mitmenschen, es geht darum, dass sie lernen, es in ihren Alltag so integrieren zu können, als wenn es dazugehört. Und das sind eben Kleinigkeiten. Wenn es eben darum geht, so Atmung mehr ins Bewusstsein zu kriegen, einfach mal zu schauen, so wann merke ich dann, dass die Schultern wieder hochgezogen sind oder ich angespannt bin. So, wann ist mir vielleicht mal bewusst, dass ich die Luft anhalte, weil ich gerade aufgeregt bin, ob das eben beim Schauen ist oder so in der Arbeit, solche Kleinigkeiten. So, und ich rede gerade, wenn es um die Umsetzung geht, immer gerne von Mini-Habits, also sozusagen kleine Gewohnheiten etablieren. So, und die dann mit Alltagsdingen, die ich sowieso mache, verbinden. So, das ist ja, ich liebe morgens so in Ruhe erstmal einen Tee zu trinken. So, und dann dementsprechend kann man auch für sich ganz einfach dabei stehen und bewusst einfach nur durch die Nase ein- und wieder auszuatmen und erstmal zu gucken, so wie geht's mir dann? Oder nach dem Aufwachen, so wenn man nicht gerade jemand ist, der mehrmals snoozen muss, so einfach so einen kleinen Bodyscan zu machen und zu schauen, wie fühle ich mich gerade, so, und wie ist gerade meine Atmung, was sagen meine Gefühle zu mir, so, um das dann einfach nur wahrzunehmen, ohne zu werten. Und das finde ich schon, sind schon gute Dinge, mit denen man einfach anfangen kann, so ohne, dass man da viel Druck erzeugen muss. Weil oftmals ist es ja einfach so, dass man oft das Gefühl hat, ich mache was falsch, so, oder nicht richtig. Ängste und darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass man was falsch macht. Atmung ist nie falsch, sondern sie läuft nicht optimal und man kann sie immer verändern. Und das ist ja das Schöne. Und jeder Atemzug ist sowieso einmalig. Und deshalb dürfen wir einfach mehr den Fokus auf dieses Wahrnehmen und Nachspüren geben. Und das ist das Schöne für den Alltag, für jeden.
Das ist so schön ausformuliert. Jetzt ist so, dass wenn wir auch keinen Atem bei der Atmung was falsch machen können, können wir ja manchmal, ob gewollt oder ungewollt, Dinge in unserem Leben mit anderen Mitmenschen falsch machen. Und da sind wir wieder bei unserem Awareness-Thema heute, MECFS. Und in der medizinischen Welt stoßen wir ja immer wieder auf massive Vorurteile. Welche Mythen begegnen dir eigentlich in deiner Arbeit am häufigsten und wie entkräftest du die denn?
So, am häufigsten finde ich ist immer noch die Psychologisierung, das Medical Gaslighting dabei. So, und entkräften kann man es in der Hinsicht, dass es ja schon genug Studien und Beweise gibt, dass es eben eine biologische, neurobiologische, systemische Erkrankung in der Hinsicht ist. Und Medical Gaslighting, finde ich, kann man in der Hinsicht entkräftigen, indem wir als Therapeutinnen so für uns lernen und auch wahrnehmen, dass die Wahrheiten und die Wahrnehmung unserer Patientin nie abgesprochen wird und dass wir das so stehen lassen und annehmen und dafür Raum geben. Und das bedeutet in der Hinsicht auch, dass wir so unsere eigene Wahrnehmung in der Hinsicht ein Stück zurücknehmen dürfen, um denjenigen, der dann gerade da ist, auch den Raum zu geben, dass er sich sicher fühlt und auch gehört fühlt und gesehen fühlt.
Das ist eine ganz wichtige Qualität, die wir uns alle im Alltag mehr zugutekommen lassen müssen. Aber auch da, wo wir im medizinischen System arbeiten, es ist eine wichtige Kernkompetenz. Ich erlebe es ganz oft, dass Durchlaufparolen genutzt werden, dass KollegInnen, die lange in einem System arbeiten, vielleicht auch sehr rigiden Regelungen ausgesetzt sind, manchmal dann auch in so Muster verfallen, die sie vielleicht gar nicht böse meinen, aber die echt nicht gut gemacht sind. Beispielsweise auf einer Station, wenn dann eine Kollegin sagt, das kann jetzt aus jedem medizinischen Bereich kommen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt immer so oder das erkenne ich doch schon so und ich sage ja immer wieder, wir brauchen eine Diagnostik, um erstmal klar zu kriegen, was ist eigentlich das Problem und zur Diagnostik gehört eben das, was du gesagt hast, eine Anamnese, bei der auch die Position der Patientin eine tragende Rolle, eine wichtige Einschätzung ist, die wir nicht wegdenken dürfen. Und ich glaube, dass wir heutzutage einmal dieses große Problem haben, dass wir unter einem großen Zeitdruck stehen in der Medizin, dass wir alle, wenn wir jetzt im gesetzlich versicherten Bereich unterwegs sind, gar nicht die finanziellen, die zeitlichen und die humanen Ressourcen haben, diagnostische Gespräche zu führen. Ich meine, ich bin unfassbar privilegiert. Ich meine, jetzt habe ich eine Privatpraxis, davor hatte eine gesetzliche Praxis, aber Logopädie. Wir haben 60 Minuten Erstkontakt und dann 45 Minuten in der Regel. In der Physiotherapie ist das ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Also ihr habt ja wesentlich weniger Zeit. Und wenn ich mir dann Pflegefachkräfte anschaue, die dann in ihrer Diagnostik auch eingeschränkt sind, wenn sie dann huckevoll Arbeit haben und dann noch gar nicht von den ÄrztInnen gesprochen, die ebenfalls gar nicht über eine zeitliche Ressource verfügen. Also so ein Durchschnittswert ist ja meistens bei 5 bis 10 Minuten bei einer Fachärztin. Das ist schon erschreckend. Und ich finde, das ist eine große Herausforderung. Wie gibst du denn in deinen Kursen das an die KollegInnen weiter, hier einen kühlen Kopf zu bewahren und sich immer so auf das zu besinnen, klar zu sein in dem Moment?
Im Endeffekt geht es darum, dass wir in jede Therapie unvoreingenommen und ohne Plan reingehen sollten, sondern auf die momentane Situation mit unseren Patientinnen reagieren dürfen. So, weil gerade bei chronischen Erkrankungen, gerade auch bei ME, ist es einfach so, dass wir ja gar nicht wissen, ob das, was wir uns eventuell vorher ausgedacht haben, so funktionieren könnte. So, und darum finde ich, umso wichtiger, dass wir dementsprechend erst den Raum für die Patientinnen geben und dann gemeinsam mit den Patientinnen zu entscheiden, was die nächsten Schritte sind und zusätzlich aber auch zu erkennen, gerade auf das Thema Zeit ausgerichtet. So, was ist auch innerhalb von vielleicht 15 bis 20 Minuten möglich und kann eine Veränderung und eine Verbesserung für den Patienten oder unsere Patientinnen bewirken? Sondern das kann schon sehr, sehr viel sein. Und auch da, so mein Credo für die Therapien, auch im Hinblick auf Atemtherapie, ist immer weniger ist mehr. So, weil wir dadurch auch Pausen schaffen und Pausen geben Raum, dass der andere auch dementsprechend und dass der Körper auch dementsprechend darauf reagieren kann. Und somit haben wir viel mehr Impact, weil es auch da wieder um Wahrnehmung geht, um Regeneration. So, und das kann man mitgeben. Das ist schwer für viele Therapeutinnen, weil sie lernen dürfen, weniger zu tun und trotzdem ein besseres Ergebnis zu erzielen, weil gerade als Physiotherapeutin kenne ich das so, ich bin auch so am Anfang getrimmt gewesen, je mehr ich reingebe, je mehr Übungen ich mache, umso besser Impact bekomme ich hinterher raus, aber oftmals ist es so, wenn wir das so machen und so viel performen, überladen wir die Therapie und geben keinen Raum, dass der Patient darauf reagieren kann. Und dafür sind Pausen eben sehr, sehr wichtig. Und das ist auch da, nicht nur bei ME, sondern auch bei allen anderen Therapien sehr, sehr sinnvoll, wenn das dementsprechend so gestaltet werden kann.
Man muss ja auch ehrlich sein, wir sind ja momentan in einer ganz frustranten Situation. ME ist zwar anerkannt, zumindest in der Wissenschaft anerkannt und auch bei fast allen Kliniken in Deutschland anerkannt. Es gibt ja die eine oder andere Klinik, die da Probleme immer noch mit hat. Das Frustrane ist halt, dass wir in der Forschung gerade an dem Standpunkt sind, dass wir nur Krankheitsmanagement anbieten können. Also das, was ihr da draußen machen könnt, dreht sich vielmehr um das Managen. Wie komme ich mit den Symptomen besser zurecht? Wie dämme ich das so ein bisschen ein? Wie kann ich vielleicht beraten, was Off-Label-Medikamente betrifft, Schmerzmanagement, Sturzprophylaxe, Kreislaufmanagement und dann natürlich Sozialmanagement, Rechte. Wie gehst du darauf ein bei deinen KollegInnen auf dieses Thema Krankheitsmanagement? Weil ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt, den du angesprochen hast, dass wir eigentlich Erfolge erzielen wollen, aber das ist ja gar nicht möglich. Es hat sowas, auch wenn die Erkrankung ME nicht unmittelbar zum Tode führt, hat es ja so einen palliativen Anschein, ne? So wie bei ALS. Wir können jetzt nichts trainieren, wir sind die ganze Zeit adaptiv unterwegs. Wie vermittelst du das den KollegInnen, dass sie wirklich auch hier diesen Fokus verändern müssen an der Stelle?
So, mein Leitsatz in der Hinsicht ist dabei, es geht hierbei nicht um Aktivierung, sondern um Stabilisierung. Der Fokus in der Therapie mit Patienten ist Stabilisierung. Das heißt eben, dass wir Systeme versuchen zu stabilisieren und dadurch so ein stabiles Gleichgewicht zwischen den Symptomatiken herzustellen, damit Patientinnen so wenig wie möglich so in Crash-Situationen reinsteuern und vorher eventuell auch dementsprechend vorsorgen können. So, und das ist ein deutliches Umdenken von Therapeutinnen, weil es nicht darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, aber auch gleichzeitig Stabilisierung auch ein wichtiges Ziel sein kann, gerade im Hinblick auf chronische Erkrankungen. So, du betreust ja auch Kollegen, die palliativ sich weiterbilden und in der Hinsicht. Und auch da ist es ja immer oft so, dass es auswegslos erscheint. Aber auch da ist Stabilisierung so ein wichtiges Thema. So, und das nicht als ich kann nichts tun zu sehen, sondern als sehr, sehr großen Baustein und als Grundgerüst und Basis, um einen Raum auch da wieder zu schaffen, dass Patienten wissen, sie sind dort gut aufgehoben und haben da den Raum und die Zeit, sich mit ihrer Erkrankung dementsprechend anders auseinanderzusetzen und darüber hinaus Symptome so zu verändern, dass eine Stabilisierung auch möglich ist.
Ich folge ja immer auch den Leitsatz von der wunderbaren Cordula Winterholle. Grüße gehen raus in den Süden. Sie hat immer so schön zu mir gesagt und schreibt das auch in ihren Büchern. Palliative Therapie findet immer im Jetzt statt. Es gibt kein Morgen und kein Gestern. Wir arbeiten immer darum, den jetzigen Moment zu verbessern. Ich finde, das ist immer auch ein schöner Punkt, wenn wir mit Schwerstbetroffenen arbeiten, ob nun palliativ oder nicht, dass wir versuchen immer zu schauen, was kann ich jetzt für die Patientin umsetzen? Was ist jetzt möglich? Und das bringt mich auch weg von dieser langatmigen Strategie, die wir im Kraftsport beispielsweise haben, sondern dahin, was du sagst, was ist die Ressource, die ich jetzt stärken kann? Das ist mitunter ja aber auch ganz schön enervierend. Vielleicht ist das das richtige Wort, sowohl für die Betroffenen, die Angehörigen, als auch für die Person, die das durchführt, weil natürlich manche Krankheitsfälle bei ME so drastisch sind, dass man manchmal das Gefühl hat, ich war jetzt anwesend, habe einen netten Moment gegeben, aber viel mehr habe ich gar nicht bewirkt. Wie ist da deine persönliche Erfahrung? Was ist hier hilfreich, auch für vielleicht die eigene Psychohygiene, wenn man mit so schweren Erkrankungen konfrontiert ist, wo man manchmal das Gefühl hat, außer dass ich halt da war und vielleicht eine basale Stimulation, eine Atembehandlung gemacht habe, hat sich jetzt am Status quo der Person nichts verändert? Wie gehst du damit um und was ist so deine Empfehlung für alle KollegInnen da draußen, die jetzt mit so einer schweren Erkrankung in der Behandlung konfrontiert sind?
So grundsätzlich geht es gerade im Hinblick auf Psychohygiene auch zusätzlich drumherum immer darum, was tue ich mir Gutes, damit ich gut aufgestellt bin, so mit allen Facetten und wie kann ich mich, auch wenn ich persönlich sozusagen, wenn mich persönlich dieses Schicksal meiner Patientinnen betrifft, trotzdem auch professionell davon abgrenzen, weil gerade bei chronischen Erkrankungen ist es ja oft so, dass wir Patientinnen langfristig betreuen, so viele Wege und Lebensabschnitte eventuell auch miteinander beschreiten und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass der Raum, den wir dann in unseren Therapien schaffen, der Raum ist, wo ich Dinge sozusagen bewirke oder verändere. Und auch wenn es so ist, dass ich nur da war, weiß ich, dass dieses Dasein so schon Unterstützung genug war. Und das zu verstehen, dass alleine diese wenigen Maßnahmen auch zielführend und ausreichend sein können, das zu verstehen und für sich selber anzunehmen, weil gerade in unserer Gesellschaft der Leistungsbezug sehr, sehr groß ist, finde ich das wichtig. Und gleichzeitig geht es auch eher darum, zu schauen, ich bin gerne eher ressourcenorientiert. So, was sind denn die eigenen Stärken und Fähigkeiten auch im Hinblick auf unsere Patientinnen? Auch wenn ich das Gefühl habe, ich war nur da, kann man sozusagen in den nächsten Sitzungen oder auch in Kommunikation mit den Angehörigen dementsprechend die auch sehen, was sich mit der Zeit verändert. Und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Wir sind zusätzlich natürlich auch Ansprechpartner, nicht nur für Betroffene, sondern gerade auch für Angehörige und den engeren Umkreis. So, und da auch interdisziplinär gut aufgestellt zu sein, finde ich wichtig. Und Psychohygiene bedeutet für mich halt so, wenn ich gut für mich sorge, so kann ich auch dementsprechend gut für andere sorgen. Und so, ich bin nicht sozusagen da derjenige, der hilft, sondern ich bin da, um zu begleiten. So, und das dürfen wir in den Therapien auch lernen zu verstehen. Wir sind nicht diejenigen, die verantwortlich sind. Wir sind diejenigen, die unterstützen. So, und das dann sehen und Diskrepanzen auch zeigen können. Und es ist halt auch so, dass wir auch Menschen in Richtung Ende des Lebens begleiten teilweise. Und auch da dürfen wir sehen, dass es eher, also ich sage dann immer, das ist eher ein Geschenk, dass wir diese Wege gemeinsam gehen können, weil das Ende gehört genauso dazu wie der Anfang. So.
Wunderbar gesagt, vielen Dank. Ich finde auch, dass es ein Geschenk ist und dieses Teilen von Würde finde ich auch so, so befruchtend fürs eigene Leben. Und letztendlich muss man sich immer darauf fokussieren, was ist eigentlich das Hauptziel von Therapie? Und das ist Teilhabe, Abbau von Barrieren. In meinem letzten Stimmkonto ungefiltert, in diesem Awareness Month, habe ich mich mit meiner Eva unterhalten, die ja Mutter ist, Therapeutin, und die berichtet hat, sie hat manchmal so das Gefühl, zwischen zwei Dimensionen so herumzuwandern, zwischen der realen Welt und der Bürokratiewelt. Welchen Stellenwert hat denn für dich in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit, der bürokratische Aufwand? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, die letzten Selbsthilfegruppen, die ich jetzt hier durchführe und die Beratungsgespräche, das dreht sich immer um Rente, Sperrbehinderung, Pflegegrad, Haushaltshilfen. Und ich verbringe wirklich auch viel Zeit bei meinen PatientInnen mit solchen Dingen. Gerade dann, wenn andere Dinge gar nicht so in den Vordergrund gehen können, weil die Kapazität gar nicht ausreicht oder die therapeutischen Strategien ausgeschöpft sind und die PatientInnen versorgt sind. Wie ist das bei dir und wie gewichtest du das eigentlich?
So, im Endeffekt ist es auch so, dass gerade diese Barrieren im sozialen Bereich und bürokratischen Bereich sehr, sehr groß sind und dass es hilfreich ist, so auch da Unterstützung mitzugeben und das sozusagen auch da Wissen zu teilen, welche Anlaufstellen gibt es, welche Informationen kann man dementsprechend weitergeben. So, ich empfehle zum Beispiel da auch immer gerne den Fatigatio-Verein, so der sehr, sehr gute Broschüren hat, so auch was Rentenbeantragung, soziale Unterstützung gibt. Sie haben ja auch selber sozusagen eine Telefon-Hotline von und für Betroffene, die dann sozusagen aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz auch beraten können. So, das finde ich sehr, sehr gut und hilfreich. Und ansonsten geht es auch darum, dass es, ich sage dann immer, das hält sich oft die Waage, so Hälfte, Hälfte der Therapien, dass die andere Hälfte aber wirklich auch um die Menschen selber geht, um darum geht, seine Ressourcen dementsprechend wieder zu stärken, dass er bei sich ankommen kann, um daraus wieder Kraft zu haben, um gerade diese Bedingungen wieder angehen zu können.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Ressourcen gesprochen, über die Herausforderungen. Ich denke, wir müssen über eine Sache noch mehr sprechen. Überhaupt in der Ausbildung von Therapeutinnen und auch für die KollegInnen, die gerade zuhören, und zwar über das Kernsymptom oder das Leitsymptom von der myalgischen Enzephalomyelitis oder der ME, wie man sie nennt, die postexertionelle Malaise. Magst du einmal in deinen Worten den KollegInnen erklären, was ist eigentlich postexertionelle Malaise und wie kann ich die eigentlich im Alltag erkennen, hellhörig werden, um vielleicht eine kleine Diagnostikschleife einleiten zu können, ob man es vielleicht doch mit einer Erkrankung zu tun hat, die Energiekrisen hervorrufen kann?
Postexertionelle Malaise ist eine zeitverzögerte Zustandsverschlechterung, die erst nach mehreren Stunden oder Tagen auftreten kann und dann auch mehrere Stunden oder Tage anhalten kann. Und das macht es so kritisch für unsere Therapien, weil nicht innerhalb der Therapie Patientinnen Symptomveränderungen merken, sondern erst zeitverzögert. Und im Endeffekt ist es eine Zustandsverschlechterung nach unterschiedlichen Reizsetzungen. Ich sage gar nicht immer dementsprechend gerne nach Belastung, weil Reize müssen nicht belastend sein, sondern können unterschiedlich gewichtet sein und sie können auf mentaler Ebene sein, auf körperlicher Ebene, auf kognitiver Ebene, aber auch auf emotionaler Ebene. Zusätzlich natürlich aber auch Umweltreize, also ob es Geräusche sind, ob es Helligkeit ist, so ganz viele Gerüche, so Luftverhältnisse, so und danach wird es gewichtet. Grundsätzlich geht es aber auch darum, wenn wir Patientinnen in unseren Therapien haben, wenn sie davon erzählen, dass sie nach bestimmten Dingen oftmals stunden- oder wochenlang auf einmal sich nicht mehr erholen können, so dann ist es ein Zeichen dafür, dass dementsprechend diagnostische Verfahren eingeleitet werden sollten. So, und da weise ich dann immer auf die internationalen Konsenskriterien hin. So, oftmals wird in der Wissenschaft und von den Ärzten auch noch die kanadischen Konsenskriterien genutzt. Die internationalen sind aber noch mal ein bisschen besser gestaffelt. So, und danach kann dann dementsprechend eine gute Diagnostik auch von der postsektionellen Malaise erfolgen.
Ich denke, hier ist auch die größte Herausforderung, weil Menschen ganz oft, die ME haben, wo das noch nicht entdeckt ist, wo es noch nicht angesprochen worden ist, ganz oft auch so als dekonditioniert abgestempelt werden. Also, dass sie nicht in der Lage sind, dass sie sich vielleicht nicht die Motivation haben und dass dann versucht wird, mit Graded Exercise Therapy dagegen vorzugehen. Hast du da Erfahrungswerte, wo KollegInnen vielleicht mit dir darüber gesprochen haben, dass sie dann in der Praxis dann auch plötzlich bemerkt haben, nach deiner Fortbildung, nach deiner Arbeit, ist es jetzt mir aufgefallen, da war eine Patientin, da konnte ich dann intervenieren. Und warum ist es so drastisch ungünstig, wenn man jetzt eine Patientin hat, wo man nicht weiß, dass sie ME hat, und jetzt reagiere ich eben mit Kraftaufbau oder Hirnleistungstraining?
Also aus dem Erfahrungsbericht ist immer so, die Therapeutin, die ich oft so in meinen Schulungen habe, sind schon sehr, sehr gut da drin, ihre Patienten genau zu beobachten. Und sie haben dann eher sozusagen schon die Ahnung, dass es in die Richtung gehen könnte, aber wissen nicht hundertprozentig, so wie sie das eventuell auch gegenüber Ärztinnen ansprechen dürfen. Und da geht es eher darum, dass wir dementsprechend in unseren Therapien oder in der Kommunikation mit anderen Gesundheitsberufen lernen dürfen, dass wir sagen können, wir haben das und das in den Therapien festgestellt und wir bitten um Überprüfung nach den aktuellen Leitlinien und damit auch den Kriterien. So, und das finde ich dann ist auch eine Kommunikation auf Augenhöhe, also nicht zu sagen, so das muss das sein, so das geht nicht, so wir nehmen die Leitlinien und bitten um Hilfe dementsprechend, dass da genauer hingeschaut wird, sondern sind Ärzte dementsprechend auch oft viel, viel offener, um danach auch dementsprechend zu schauen, damit umzugehen. Therapeutinnen selber dürfen, finde ich, oder lernen durch die Therapien, dass sie auch da noch weniger machen dürfen in den Therapien, so, und deshalb noch mehr für ihre Patienten rauskriegen. Und gleichzeitig lege ich auch da bei den Patienten den Fokus auf die Atmung, weil es ganz, ganz oft ist, dass sie eine funktionelle Störung des Atemablaufes haben und deshalb kann man auch da mit sehr, sehr viel machen und verändern, also für die Patientin und dann darüber hinaus natürlich auch für die Kolleginnen in der Praxis.
Wenn man sich das jetzt so anhört, dann denkt man ja sofort, dann ist ja so eine Reha echt ungünstig, ne? Und das muss man wirklich sagen, also mein Standpunkt auch von meinem, wenn man mich jetzt so fragen würde, ist, wenn jemand sagt, soll ich eine Reha machen mit ME/CFS? Ich würde sagen, nö. Ich würde eher andere Konzepte in den Vordergrund stellen, Energiemanagement, eine gute Physiotherapeutin, eine gute Ergotherapeutin, Logopädin etc. etc. finde ich sinnvoller im Hausbesuch, in der Online-Begleitung, Telefonbegleitung, als überhaupt eine Rehabilitation. Natürlich haben wir Abstufungen von ME/CFS. Wir haben die milde Variante, aber mild heißt nicht da draußen, das ist ganz wichtig, mild heißt nicht, das ist jetzt alles super stemmbar und wir können jetzt voll arbeitsfähig sein. Das ist nicht der Fall. Was man aber klar unterscheiden muss, es gibt Post-Covid oder post-viruelle Syndrome, die ohne ME/CFS und auch ohne PEM, also ohne postsektionelle Malaise existieren, die deutlich fähiger sind. Das ist halt wieder so eine diagnostische Frage. Ne? Wir haben momentan so eine diagnostische Schleife zwischen 3 und 15 Jahren. nicht so günstig, um dann zu entscheiden, kommt jemand in eine Reha oder nicht. Vor allem, wenn GutachterInnen gar nicht dafür geschult sind und stellenweise meiner Einschätzung nach auch gar nicht gewillt sind, da Unterscheidungen zu machen. Wie ist dein Standpunkt, wenn es um Rehabilitation geht? Und wie sind auch deine Erfahrungswerte? Meine Erfahrungswerte sind nur gut, wenn die Patienten sehr, sehr leicht betroffen sind oder eher Post-Covid ohne PEM haben und recht negativ. Also ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen für, das hat mich in einen Crash gebracht. PatientInnen haben sich auf lange Sicht für 1,5 Jahre verschlechtert. Ich habe auch Patienten, die sind bettlägerig geworden durch die Reha. Aber wie sind deine Ansichten dahinter?
So grundsätzlich muss man dafür das ganze Reha-System verstehen. Und grundsätzlich sind Reha dafür gedacht, dass Menschen wieder leistungsfähig gemacht werden, um in die Arbeitswelt integriert zu werden. So, und das widerspricht dem Ganzen, was wir bei Patienten mit ME haben. So, da hilft keine Reha-Maßnahme, um besser zu werden. Und natürlich gibt es auch schon Reha-Einrichtungen, die den Fokus anders setzen, die Therapien anders ausfallen lassen, was Patienten betrifft, dass sie selber Pacing anders vermitteln, dass Patienten dementsprechend da auch anders darauf reagieren können. Und gleichzeitig widerspricht es den Leitlinien, die Reha-Maßnahmen unterliegen. So, und das ist immer auch wieder strukturell ein Kostenfaktor. Also darum, so bin ich gerade, was solche Erkrankungen angeht, gegen Reha-Maßnahmen. So, und mehr für die individuelle Betreuung, auch wenn ich in der Reha gearbeitet habe und auch wenn sozusagen meine ersten Fortbildungen Post- und Long-Covid-Rehabilitation hießen, aber da bezieht sich die Rehabilitation eher sozusagen auf den Genesungsweg, so, und nicht auf dieses Modell der Einrichtung. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass wir diese strukturellen Bedingungen, was eine Reha betrifft, sehen müssen und die Systeme, wie Patientinnen begutachtet werden und eingeteilt werden, ist oft sehr an diese Systeme geknüpft und passt überhaupt nicht mit diesen Krankheitsbildern zusammen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, so dass man da klare Standpunkte bezieht und eher sozusagen alle Praxen stärken müsste, was ja gerade eher schwierig ist, wenn man sich die politischen Diskussionen anguckt, dass es da eher um Kürzungen geht und Rückschritt. So, aber auch da finde ich wichtig, dass wir als Therapeutinnen so das Bestmögliche aus den Situationen für uns herausziehen und da klare Haltungen gegenüber den Strukturen geben und unsere eigenen Strukturen dementsprechend aufbauen.
Und ich muss es an der Stelle ganz klar sagen, es ist eine unheimliche Frechheit, es ist eine Menschenverachtung, die gerade stattfindet. PatientInnen werden drangsaliert, werden in Reas getrieben. Es wird ja ganz oft von den Rentenkassen, also wer das von euch nicht weiß, also wenn ihr krankgeschrieben werdet, dann übernimmt ja für euch die Krankenkasse das Krankengeld und irgendwann wird man ausgesteuert und dann wird geguckt vom medizinischen Dienst und von GutachterInnen, ob da eine Reha-Fähigkeit vorliegt. Und es gibt natürlich auch GutachterInnen, ÄrztInnen, die dann schreiben, die Person ist nicht reha-fähig. Manchmal müssen dann aber diese Leute Reha vor Rente machen. Das ist dann auch wirklich eingefroren. Also dann sind Prozesse eingefroren. Da kann es auch nicht gegen widersprechen. Das ist einfach so. Und der einzige Weg, der da dann vorbeiführt, ist Klagen. Da muss man sich die Frage stellen. Ich glaube wirklich, das ist mein Eindruck, dass viele SachbearbeiterInnen das darauf anlegen, dass die Leute klagen, weil sie es eh nicht tun, weil sie die Kraft dafür gar nicht haben. Ich habe so viele Menschen, die sich drastisch verschlechtert haben, Menschen, die suizidal geworden sind und das auch durchgeführt haben, wegen solcher Probleme. Und ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass an diesem System sich nichts verändert. Und das ist auch kein neues Problem. Also wir haben das Problem auch bei anderen Erkrankungen. Wir haben das Problem immer wieder bei neurologischen Erkrankungen. Alles, was in Faust ist, ist auch immer irgendwie dann schwierig. Bei onkologischen Erkrankungen, glaubt man, ist es auch schon besser geworden. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo Patientinnen, die nach der onkologischen Erkrankung, nach den Operationen, nach der Chemo wieder eingegliedert werden sollen und das überhaupt nicht in der Lage sind. Und dann finden sich da so Blüten, die sind extrem, wo Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, arbeiten zu können. Nils Winkler hatte den schönen Satz gesagt, da könnte Professor Scheibenbogen mit einem Gutachten um die Ecke kommen, wo drin steht, das geht nicht. GutachterInnen stechen medizinische Gutachten. Das heißt, in dem Moment, wo ein Gutachter kommt, der eingesetzt wurde von der Rentenkasse oder von wem auch immer, sticht das immer nach deutschem Sozialrecht die anderen Gutachten, die vorher gelaufen sind. Und dann muss die arme Person nochmal durch die gesamte Mühle durch. Und nach zwei Widersprüchen ist beispielsweise der Antrag auf Schwerbehinderung flöten. Und dann muss man klagen. Bei der Rentenkasse ist das gleich. Man hat Patienten, die kriegen einfach kein Geld mehr. Wenn die nicht in Reha gehen, kriegen die kein Geld mehr und sitzen dann da. Und ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit. Und wie so oft, wie ich in meinen Selbsthilfegruppen und Therapien mit Leuten darüber spreche, die gezwungen werden, in Reha zu gehen. Und das, was du gerade sagst, macht alles Sinn. Das macht nicht nur für uns Sinn, das macht für ÄrztInnen Sinn. Das ist auch auf der langen Sicht günstiger. Aber ist es nicht erschreckend? Und ich weiß gar nicht. Also es ist ja schon schlimm genug, diese Erkrankung zu erleben. Ich finde, das macht es für mich als Therapeut und als Multiplikator viel, viel schlimmer, diese Situation.
Definitiv. So, das ist ja so diese Hilflosigkeit bei Betroffenen dann zu sehen, so und gleichzeitig zu sehen, dass wir alle in diesem System drinstecken, so und dass die Stimmen immer noch nicht gehört werden und aberkannt werden. Und das ist ja auf vielen Ebenen gerade so. Und gerade aber, was diese soziale Teilhabe angeht, in Zeiten, wo Hass und Gewalt einfach viel mehr Anklang finden, so ist es umso schwieriger, sozusagen diesen Gegenpol zu zeigen, sodass wir mit den anderen Dingen, wenn wir Strukturen aufbrechen würden, einfach viel, viel mehr erreichen könnten und das viel kostengünstiger wäre dementsprechend. Und umso wichtiger finde ich, so einfach auch da für sich zu sehen, okay, so auch wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht im Großen was verändern, kann ich das für meine Patientin, so meine Kollegin in der Form, in dem ich so mein Wissen, meine Erfahrung teile, begleite und dementsprechend da unterstütze, so mit den Dingen, die mir in den Rahmen, die mir nur gegeben sind, möglich sind. So, und das finde ich ist auch schon sehr, sehr viel und wichtig, weil dadurch passiert auch Veränderung. Und wenn das nicht nur ein Therapeut macht, sondern auf einmal Multiplikator 10 und wenn dann von denen, die bei einem waren, auch welche wiederkommen und nicht weiterempfehlen. Und so erreicht man einfach umso mehr Menschen, die dann erkennen, okay, gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Gemeinsam können wir Dinge stärken. Gemeinsam ist es viel, viel einfacher, wenn wir nicht sozusagen auch untereinander denjenigen wäschen, weil der vielleicht falsche Ausdrücke verwendet hat. Und es geht auch nicht darum, die Kolleginnen sozusagen anzuschwärzen, die eben mehr den Fokus auf Aktivierung legen, sondern auch da einfach einen Perspektivwechsel aufzuzeigen, zu zeigen, wie man beides miteinander kombinieren kann, je nachdem, welchen das Patientenklientel man da hat. Und das finde ich viel, viel wichtiger. Also gemeinsam können wir eben viel mehr erreichen und gemeinsam können wir auch Krankheitsbilder mehr Sichtbarkeit geben und die Stimme sein, die die Patienten dann dementsprechend nicht haben.
Vielen, vielen Dank. War wirklich starke Worte, wichtige Worte, die wir hier auch wirklich brauchen. Es wird echt viel über Awareness geredet. Und Studien werden auch gefördert. Der Bund hat ja jetzt 500 Millionen zur Verfügung gestellt. Klingt ja im ersten Moment echt viel. Wenn man das jetzt aber mal gegenrechnet, wie viel uns im Jahr sozialversicherungstechnisch MECFS kostet, das sind ganz andere Summen. Ne? Da sind dann Milliardenbeträge gegen 500 Millionen. Irgendwie habe ich den Eindruck, es ist immer, gerade so bei Frau Waken oder so, ist das immer so eine schöne Sache, sich hinzustellen, sagen, wir müssen die Betroffenen zuhören. Und im Umkehrschluss, was hat Jens Spahn jetzt gesagt? Also wir erniedrigen die Diäten, wenn die GKV-Einschränkungen durchgenommen werden. Wo ich so gedacht habe, wie interessant. Das geht ja mal gerade gar nicht, wenn ein Mensch mit einem 15.000 Monatseinkommen, von denen übrigens 6.000 Euro aufgerundet steuerfrei sind, mit so einem Einkommen so eine Aussage tätigen kann. Hast du eine Erklärung dafür, warum bis heute der politische Wille für so eine großflächig finanzierte Medikamentenzulassungsoffensive wie bei Covid-19 so aufgehalten wird? Weil ich erinnere mich noch, damals hieß es in der Pandemie, wir wollen Long-Covid intensiv beforschen, dafür sorgen, dass wir alle gut davon leben. Und jetzt ist das politisch gar nicht mehr so interessant, es sind andere Sachen sind interessanter geworden. Was ist so dein Eindruck davon? Ich finde, wir dürfen das ja ruhig mal mutmaßen, warum das hier nicht funktioniert.
Politik ist nicht langfristig gedacht, sondern nur kurzfristig für Legislaturperioden aus meiner Sicht der Dinge. So, darüber darf man auch gerne streiten. Und langfristig bedeutet halt auch die Menschen mitzunehmen. Und das wird meistens nicht passiert. Es wird über die Köpfen von der Gesellschaft entschieden, gerade im Hinblick auf chronische Erkrankungen. So, und das, was es eben auch so schwierig macht, das Leid wird halt nicht gesehen, weil die Menschen nicht sichtbar sind. So, und deshalb ist es so schwierig, das dementsprechend politisch einfach noch mehr umzusetzen. So, ich glaube, das, was toll ist, ist gerade durch diesen Awareness Month, der regelmäßig nicht nur in Deutschland, sondern auch länderübergreifend, auch Österreich oder Schweiz, dementsprechend auch Großbritannien, also in vielen Bereichen stattfindet, dadurch, dass es jährlich immer wieder wiederholt wird, passieren auch schon Veränderungen. Die sind bloß nicht schnell genug für die Betroffenen, die gerade jetzt betroffen sind. Aber grundsätzlich so bin ich schon immer noch mit einem Pünktchen davon überzeugt, dass diese Veränderungen auch langfristig Veränderungen bewirken, wenn Politikerinnen erkennen, dass Langfristigkeit viel mehr dazu beitragen würde, so dass wir alle davon profitieren. Aber Wirtschaft ist nicht auf Langfristigkeit ausgelegt und Politik auch nicht. Deshalb ist es umso schwieriger, dementsprechend da sozusagen zu greifen. Und das war jetzt ein anderer Bereich. Ich habe eine Miniserie nach wahren Begebenheiten geschaut vor kurzem und da ging es um Polizistinnen in Schweden, wie sie das erste Mal eingesetzt wurden. Und es war in den 60er Jahren. Und die 60er Jahre sind gefühlt gar nicht so lange her aus dem letzten Jahrhundert. So für Jüngere dann schon eher mehr. So, aber da zu erkennen, dass viele politische Veränderungen, auch die Stellung von Frauen, marginalisierten Gruppen, also sozusagen auch damit bei sind, so sind noch gar nicht lange gegeben. So, und deshalb verharren viele Politiker immer noch in diesen älteren patriarchalen Ansichten. Und es trägt zusätzlich dazu bei, dass Strukturen einfach umso schwieriger sind. Umso wichtiger ist auch dabei, den Stimmen treu zu bleiben und auch da für Ungerechtigkeiten einzustehen. Weil im Endeffekt sind wir alles Menschen und der Rest sollte vollkommen egal sein.
Vielen, vielen Dank. Ein großer Applaus in deine Richtung. Ja, einmal großer Impuls an alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Bitte passt so ein bisschen auf. Das könnte alles ein bisschen in Gefahr geraten. Bitte aufpassen. Ihr wisst, was ich meine.
Und auch da, also ich komme ursprünglich aus Brandenburg und auch da ist AfD sehr, sehr groß.
Ja.
Und auch in den Bereichen, wo meine Familie wohnt. Und so, meine Mama hat gesagt, so, du hast das schon vor 20 Jahren gesagt, so, dass die Menschen so denken. Aber ich sage, ja, weil ich es im selben Umkreis erlebt habe. Jetzt trauen sie es sich halt nur noch öffentlich zu geben und kriegen weniger Gegenrede. So, und gleichzeitig ist es immer solange durch gesellschaftliche Strukturen Ängste geschürt werden, so werden auch diese Ängste einfach anders projiziert. Und wir dürfen lernen, dass Ängste dazugehören, so, aber wir brauchen nicht Angst vor anderen Menschen haben. Also wenn ich immer von dem Bösen ausgehe, so dann dürfte sich die Menschheit gleich von dieser Welt entfernen. Und gleichzeitig glaube ich an das Gute in allen Bereichen. Und ich finde das umso wichtiger, so eben dafür einzustehen und dass die Menschen, die dementsprechend so anders denken, das auch aufzeigen. Und ich sehe es auch da, so dass AfD zwar mehr Stimmen bekommt, aber zum Glück bis jetzt auch noch nicht die Stimmen bekommen hat, wo man denkt, so das könnte umschlagen. Also es gibt auch da genug Leute, die dagegen halten, aber es ist schon so ein schwieriges Thema.
Absolut. Ich komme aus Thüringen.
Nicht besser.
Nein. Also es hat ja auch alles seine Gründe, ne? Treuhand, Probleme, ne? Wende war auch nicht einfach, ne? Also die Wende hat jetzt nicht den rosigen Veränderungen gebracht und es ist halt auch schon immer schwierig. Ich finde, wir dürfen nie vergessen, wie nah wir am Nationalsozialismus waren, sind und dass das immer ein Kampf war. Das ist vielen auch hier nicht immer bewusst, dass es immer ein Struggle in jedem Land ist und auch wenn wir uns die Weltbühne anschauen, was gerade los ist, entgegen jeglicher Nachvollziehbarkeit. Und ich sehe hier ein großes Problem auch in den sozialen Medien, so hilfreich wie sie sind in der Aufklärung für MECFS, sind sie auch schwierig. Aber man darf nie vergessen, liebe Leute, der rechte Bereich ist vor allem auch gegen Menschen mit Behinderung und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Da geht es nicht darum, die zu unterstützen. Es geht nicht darum, sie zu integrieren. Wenn wir uns jetzt auch mal nur unsere aktuelle Regierung anschauen, die ja auch sehr konservativ ist, haben wir ja auch ein paar Sachen, die gerade da in Planung sind, die ja auch recht sind. Ne? Also, dass Kinder mit schweren Erkrankungen, Behinderungen, wie sagt unser Bundeskanzler, das können wir uns nicht leisten, wo ich auch so gedacht habe, ach herrje, aber wir können es uns leisten, reiche Menschen weniger zu besteuern, aber Kinder mit chronischen Erkrankungen, die bekommen keine Schulbegleitung mehr. Wie interessant. Also deswegen, wir haben noch eine Menge zu tun. Liebe Dana, du machst eine Menge. Du sorgst für Aufklärung, du sorgst in deinen Kursen für Ausbildung und du bietest Coaching an. Wenn du jetzt aber Wünsche frei hättest, 3 Stück gebe ich dir. Und du könntest jetzt dir was wünschen, was in 5 Jahren sich für die MECFS-Betroffenen und ihre Angehörigen verändert hat. Was für 3 Wünsche hättest du?
Als allererstes dementsprechend darüber hinaus, dass die soziale Anerkennung da ist, gesellschaftlich. Und was sich daraus ableiten lässt, ist für mich, dass die bürokratischen Hürden und Versorgungswege dementsprechend auf chronische Erkrankungen angepasst sind und so, dass wir immer miteinander arbeiten als Drittes, so, und nie gegeneinander. So, das finde ich dann immer wär das Wichtigste, dass dadurch eben dementsprechend auch eine gute Versorgung und Unterstützung gewährleistet ist, weil um das Thema von vorne weg aufzugreifen, so eine Gesellschaft kann nur so gut sein, wie auch ihr die Integration ihrer Mitglieder, die am schwächsten sind. Sozusagen. Und so deshalb ist es ja so, es geht nicht, die zu unterstützen, die eben schon viel haben, sondern dass diejenigen eher genau nach unten schauen und eher auf Augenhöhe diejenigen sehen und eben nicht von oben herab. Aber das ist es ja auch. Dieses hierarchische Prinzip ist mir dementsprechend auch zuwider. Es geht eher auf Augenhöhe und miteinander. Und deshalb finde ich das mit am besten: soziale Teilhabe, bürokratische Hürden abbau und dadurch eine verbesserte Versorgung.
Vielen, vielen Dank, liebe Dana, für deine Zeit, für dein wirklich umfangreiches Wissen. Wenn ihr mehr über Dana wissen wollt, schaut in die Shownotes, geht auf ihre Website, kontaktiert sie. Sie freut sich sicherlich über jede Menge Anfragen von euch. Was ist denn etwas, was du uns allen noch mitgeben möchtest? Was ist so etwas, wo du sagst, hey, das gebe ich dir mit, ob du nun Betroffene, Angehörige oder Multiplikatoren bist. Was möchtest du uns gerne noch auf den Weg geben?
So, ihr seid gut so, wie ihr seid, mit allen Dingen, die ihr habt.
Vielen, vielen Dank, liebe Dana. Danke für deine Zeit und schön, dass du hier warst.
Ja, danke schön.
Und meine Lieben, das war's wieder von Stimmkontor ungefiltert. Kommentiert, teilt, liked und ganz, ganz wichtig, achtet aufeinander. Bis dahin, alles Gute. Ciao.